Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Er ist's von Eduard Mörike. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen beide kommen. Horch, von fern ein leiser Harfenton. Frühling, ja, du bist's. Dich hab ich vernommen.
Und mit diesem wunderbaren Gedicht begrüßen wir Sie zu unserer Mai-Ausgabe unseres Podcasts. An meiner Seite Katja Schneider, mein Name ist Frank Menden. Und wir beginnen gleich mit einem Buch, dessen Cover, finde ich, so wunderbar zu diesem Gedicht passt. Das ist ein wunderschönes Cover, findest du auch, Katja?
Ja, definitiv. Hätte ich auch zugegriffen.
Sehr gut, ja. Und zu Recht auch. Das Haus der Türen heißt es, Tan Twang Eng hat es geschrieben, im Dumont Verlag ist es erschienen und es ist 2023 für den Booker-Preis nominiert gewesen. Worum geht es? 1921 besuchte der berühmte Schriftsteller William Somerset Maugham einen alten Freund aus London in Penang. Penang, das liegt in Malaysia und hier lebt der Anwalt Robert Hamlin zusammen mit seiner Frau Leslie und er freut sich unglaublich, seinen einzigen Mitbewohner wiederzusehen. Morgen wird von seinem Sekretär begleitet. Sehr schnell ist auch klar, dass dieser Sekretär mehr ist als nur ein Sekretär, nämlich er ist der Liebhaber des Schriftstellers. Und Morgen hat sich eigentlich auf einen sehr erholsamen Aufenthalt eingestellt. Er merkt aber sehr, sehr schnell, dass das nicht so sein wird, denn mit der Ehe seiner Gastgeber steht es nicht zum Besten. Und je mehr er und Leslie sich annähern, umso mehr erfährt er auch die Hintergründe dieser langsamen Entfremdung. Also Robert ist krank, er hat durch einen Giftgasangriff im Ersten Weltkrieg ein sehr, sehr schlimmes Lungenleiden bekommen. Und Leslies Zusammenarbeit mit einem bekannten chinesischen Revolutionär hat auch nicht unbedingt dazu beigetragen, dass die Ehe noch so glücklich ist, wie sie wohl zu Beginn war. Noch dazu ist Leslie über 20 Jahre jünger als ihr Mann. Und dann erzählt Leslie dem Schriftsteller auch noch von einem über 10 Jahre lang zurückliegenden Skandal um ihre Freundin Ethel, die wirklich in einem sehr spektakulären Prozess des Mordes beschuldigt wurde. Ich bin ein sehr großer Fan von Somerset Maugham und ich finde ja, der Menschenhörigkeit sollte ein jeder Mensch gelesen haben. Und deswegen musste ich dieses Buch einfach lesen. Und der Tan Twang Eng, finde, hat einen sehr atmosphärischen Roman über Menschen geschrieben, die Gefangene der Konvention ihrer Zeit sind. Also es geht um Gleichberechtigung der Frau, es geht um Homosexualität, es geht um politischen Freiheitskampf, aber es geht ebenso auch um die Manipulation von Menschen durch eben Künstler, in diesem Fall einen Autor, der alles, was man ihm eigentlich erzählt, irgendwie versucht, in sein Werk einzubauen. Und das vorherrschende Thema von Morgens Roman waren ja menschliche Schwächen, die zum Scheitern von Beziehungen führen, also Selbstsucht, Stolz, Heuchelei, Feigheit, Angst. Und der Tan Twang Eng greift das wirklich sehr gut aus. Michaela Grabening hat das sehr gut übersetzt, finde ich auch. Und er zeigt uns aber auch, wie quasi Literatur arbeitet, also wie sie ihre Magie entfacht. Und ich finde, man sollte das wirklich unbedingt lesen und sich danach vielleicht den Klassiker The Letter mit Bette Davis auf YouTube oder irgendwo anders angucken. Also ich finde, es ist ein ganz, ganz großartiges Buch. Also so dicht erzählt, so ein bisschen wie ein Kammerspiel.
Mhm, klingt wunderbar. Das. Und sind die anderen Personen auch historisch verwirrt oder nur Somerset Maugham?
Tatsächlich ist diese Ethel, dieser Mordprozess, der ist historisch verbürgt und er hat so ein bisschen, also den Gerard gibt es auch, also er hat schon Somerset Maughams Leben aufgegriffen. Robert und Leslie sind eventuell, das weiß ich jetzt nicht genau, ob sie wirklich gab oder nicht gab, aber alles andere stimmt auf jeden Fall. Ja. Also auch seine Eheprobleme, also Maugham hatte selber auch Eheprobleme, kein Wunder. Wenn er ja eigentlich schwul war und auch seine finanziellen Probleme. Also all das ist wirklich so gewesen. Ja. Also wirklich ein großartiger Roman.
Ja, klingt fantastisch.
Aber du hast auch sowas Schönes, was vom Cover her jetzt eigentlich sehr gut dazu passt, wenn die so nebeneinander liegt. Ne?
Total. Ja. Mein Buch nennt sich Küstenpfade und ist in England angesiedelt. Und einige von euch kennen bestimmt Der Salzpfad. Ein Buch, ein Erfahrungsbericht, in dem ein plötzlich mittelloses, mittelaltes Paar sich auf eine Wanderung begibt. Mhm. Und in Küstenpfade geht es auch darum, aber die Ausgangslage ist anders. Alice Downing, die Autorin, ist nicht mittellos. Sie lebt so ein mediokres Leben in London. Sie ist frisch von der Uni, hat einen Job, eine nette Wohnung und so ein, ja, so eine Situationship. Hm. Und so richtig zufrieden ist sie nicht. Und
tolles
denkt,
Wort. Situationship.
Ja, neu modern.
Ja, klingt so sophisticated, finde ich, ne?
So kann man es auch nennen, ja. Naja, und sie denkt, ach Mensch, das ganz Wahre ist es irgendwie nicht. Und zusammen mit Glenn, so heißt die Situationship, überlegt sie, was sie denn tun könnte. Und dann kommen sie darauf, dass sie doch eigentlich ganz Großbritannien einmal umrunden könnte. Ja, die ganze Küste. Puh. Und naja, Glenn sagt, startet doch im November. Und sie denkt, ja, warum nicht? Und eigentlich denkt man, warum? Es wird kalt, wird nass, Weihnachten naht. Mhm. Aber offenbar ist jeder Zeitpunkt richtig. Und sie startet. Und was ich ganz schön finde, ganz am Anfang gibt es einen Sicherheitshinweis.
Oh.
Dieses Buch berichtet davon, wie sich jemand ganz ohne Erfahrung oder Kompetenz durch ein großes Abenteuer hindurchgewurschtelt hat. Es erzählt von einer Idee, die Wirklichkeit wird, ohne dass man einen blassen Schimmer davon hat, was man eigentlich tut. Und das hat mir sofort sehr gefallen, weil viele Sachen macht man ja nicht, wenn man denkt, oh, ich habe gar keine Ahnung,
ja,
muss mich richtig vorbereiten. Hm. Und na, sie läuft halt los. Also sie hat so ein paar Rennen bestritten, aber eigentlich eher weinend als jubilierend. Naja, dann macht sie sich auf den Weg, läuft die Südküste Englands lang, dann Wales, Schottland und dann wieder zurück an den Ausgangspunkt. Und sie hat ein Zelt dabei für den Fall, dass sie eben keine Unterkunft findet. Aber zum Glück startet sie bei Facebook einen Account, über den sie auch Spenden sammeln möchte. Weil sie denkt, naja, mehr als nur meine Freude soll es ja jetzt nicht unbedingt sein. Ich könnte ja auch noch ein etwas Sinnstiftendes dahinter haben, einen sinnstiftenden Grund. Und ja, sie sammelt eben dann Spenden. Und über Freunde von Freunden findet sie auch immer wieder Übernachtungsmöglichkeiten. Also ganz viele freundliche, hilfsbereite Menschen. Und deshalb muss sie sehr selten ihr Zelt aufschlagen. Und nach fast einem Jahr schafft sie es.
Wow.
Sie ist wieder angekommen. Aber der Weg dorthin, das ist sehr unterhaltsam. Es ist so sehr lebensnah und ja, es hat mir unheimlich gut gefallen. Vor allem, wenn man auch die ganze Zeit denkt, ach Mensch, da würde ich auch mal langlaufen und das und ach nee, da lieber nicht. Mhm. Also es ist eigentlich gleich so eine praktische Anleitung, falls man selber sich mal auf den Weg machen möchte. Also ein wunderbares, herrliches Buch. Und,
also quasi der Weg ist das Ziel sozusagen.
Das hast du wunderschön ausgedrückt. Und eben auch so eine Inspiration, nicht immer alles aufzuschieben und zu denken, ach, das und das passt nicht. Es ist immer der beste Zeitpunkt, ist immer jetzt.
Ja, das stimmt. Ich bin froh, dass du jetzt noch hier sitzt. Also wenn sie demnächst vorbeikommt, Katja Schneider ist nicht im Laden. Vielleicht ist sie losgegangen. Wir wissen nicht, wohin.
Ja, vielleicht die Elbe lang.
Vielleicht die Elbe lang. Auch ein schönes Projekt.
Ja.
Okay. Wir sind gespannt.
Ich auch.
Krasser Szenenwechsel. Nichts scheut eigentlich der Buchhändler so sehr wie die Frage. Also das erste Schlimmste ist eigentlich, haben Sie eine Empfehlung für ein lustiges Buch? Ich finde, das treibt einen eigentlich fast immer in die Flucht. Das zweite ist eine schöne Liebesgeschichte.
Ja.
Ich finde, da gibt es kaum irgendetwas, weil die meisten sind sehr, sehr tragisch, finde ich, die guten Liebesgeschichten. Oder wenn sie es nicht sind, dann ist es irgendwie oft so platt oder sehr genremäßig, was auch völlig okay ist, aber irgendwie oft nicht so das, was man sich wünscht. Und dann kam jetzt dieses Frühjahr ein Buch von Hannes Köhler, 10 Bilder einer Liebe. Und dieses Buch erzählt eine Liebesgeschichte so modern und so frei von Klischees, das ist ein großes Vergnügen gewesen. Es geht um David und... Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen. David und Luisa heißt sie hoffentlich. David und Luisa, Gott sei Dank, Entschuldigung. David und Luisa, die lernen sich kennen auf einer griechischen Insel. Und Jahre später treffen sie sich wieder und jetzt werden sie tatsächlich ein Paar. Luisa ist älter, hat auch schon eine gemeinsame Tochter, aber es läuft alles gut. Die Patchwork-Familie funktioniert sehr, sehr gut und David wächst immer mehr in seine Vaterrolle rein. Aber irgendwann denkt er sich so, ich hätte gerne auch noch ein eigenes Kind. Und da beginnt die Beziehung ein wenig zu kriseln. Es geht in diesem Roman eben auch, wie man eigentlich mit den Fallstricken der Liebe so umgeht, wenn eine Beziehung wirklich dauern soll. Wie umschifft man das oder wie konfrontiert man sich selber damit? Wie kann man trotzdem leben und lieben? Und wie kann man beide lassen? Und Hannes Köhler erzählt das aus beiden Perspektiven. Und ich finde das ganz, ganz großartig. Ich finde, der beschönigt nichts und deswegen ist das, finde ich, auch so wahnsinnig realistisch. Also ich finde das ein ganz, ganz großartiges Buch. Auch mit dem tollen Schluss, den ich nicht verraten werde. Aber es ist wirklich ein irres Buch. Sehr vielschichtig, sehr zeitgemäß. Die Frage ist eben, gibt es so etwas wie die große Liebe überhaupt? Und wenn ja, was ist das heutzutage denn?
Ja, das klingt wunderbar. Mhm. Könnte man so für jedes Bumble-Jahresabo so als Mitgliedschaft.
Unbedingt, ja.
Prämie bei.
Sollte allen Leuten, die irgendwie auf Tinder oder sonst wo unterwegs sind, irgendwie ist quasi wie ein Hoffnungsschimmer eventuell.
Ja, das klingt schön. Mhm.
Ganz wunderschönes Bild.
Also in Zukunft kommen Sie bitte gerne.
Wir hätten da auf jeden Fall eine wunderbare Liebesgeschichte für Sie.
Jetzt wieder ein abrupter Wechsel.
Ja, Nussin. Oh, wie ist das schön.
Nicht wahr?
Ja.
Ich finde, es sieht ein bisschen aus, die Figuren so wie mit Märchenwolle hergestellt, gefilzt.
Du guckst. Ja, Märchenwolle ist ein Begriff, der mir vollkommen fremd ist.
Okay, macht nichts. So sieht es jedenfalls aus.
Okay.
Wie die Figuren in diesem Bild. Also vorne drauf ist ein Bär zu sehen mit einer Mütze und einem Ballon. Und das Buch heißt auch einfach Bär von Natalia Schaloschwili. Und es geht um einen Bären, der sitzt auf seiner Lieblingsbank mit seinem Buch, seinem Keks und seinem Ballon und denkt, oh, es ist herrlich, ich hab's gut. Und dann kommt da das erste Tier und sagt, hallo, darf ich mich zu dir setzen? Und denkt, ach, naja, eigentlich nicht so gerne. Denkt er, sagt aber, ja, na klar. Mhm. Und dann sitzen sie da so und dann kommt schon der nächste und sagt, hallo, darf ich mal von deinem Keks abbeißen? Und der Bär denkt, oh, nie im Leben. Und dann sagt er aber, ja, sehr gerne und so weiter. Mhm. Und dann hat er eigentlich alles aufgegeben, seine Einsamkeit, seinen Ballon, sein Buch, seinen Keks. Mhm. Und dann merkt er so, oh, es brodelt in mir. Das ist ja überhaupt nicht das, was ich wollte. Und dann macht es Puff. Mhm. Und ist mit einem sehr herrlichen, überraschenden Ende. Und sind wirklich wunderbare, entzückende Bilder und die Autorin und auch Illustratorin hat einen wunderbaren Strich und einfach diese Gesichtsausdrücke.
Ich finde es so, so herrlich. Du hast es mir ja gezeigt und ich habe mich so schockverliebt in dieses Buch. Ganz großartig. Dieser Elefant, ach, ist ganz. Gucken Sie sich unbedingt an.
Ja, das stimmt.
Sie werden sich Chantepede verlieben, glaube ich.
Ich denke auch. Ab 4 Jahren geeignet, aber natürlich ein All-Ager.
Unbedingt, ja. Also ein tolles Buch. Ich habe jetzt was, das ist 2010 schon mal erschienen, dieses Buch. Da hieß es Nachtradio und hat irgendwie wenig Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt hat sich der Kamper Verlag entschieden, dieses Buch neu rauszubringen. Und zwar zu dem Titel Wie Zugvögel. Beide Titel passen übrigens. Und wir sind in den 70er Jahren in Yellowknife. Das ist so eine ehemalige Goldgräberstadt im höchsten Norden Kanadas. Irgendwie quasi so ein Ort am Ende der Welt irgendwie. Und hier kommen sehr, sehr viele Menschen hin, die vielleicht neu starten wollten, die aber auch eventuell überhaupt nicht mehr wissen, wo sie hingehen sollen. Und wir sind bei einem Radiosender, bei einem lokalen Radiosender, in dem eine sehr skurrile Mischung von Menschen arbeitet. Zum Beispiel Harry, der war ein ganz, ganz großer Radiostar und hat sich dann gedacht, boah, ich gehe zum Fernsehen, das ist aber krachend gescheitert. Und nun ist er zurückgekommen und arbeitet vorwiegend nachts, wird aber seitdem sich der Senderchef aus dem Staub gemacht hat, auch der amtierende Senderchef. Und da ist dann Dido, die neu angefangen hat, die eine ganz großartige Stimme hat, in die sich eigentlich alle verlieben, die es hören. Da ist Gwen, die 5000 Kilometer durch das ganze Land gefahren ist, nur um dort Hörspiele zu produzieren. Und man sagt ihr, Entschuldigung, aber Hörspiele machen wir eigentlich gar nicht. Und sie ist eine katastrophale Sprecherin, aber Harry gibt ihr trotzdem die Chance. Und so langsam wächst sie da rein, vor allem, weil sie dann die Nachtschicht bekommt und sich dort in der Kunst des Geräuschemachens versucht. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Und wir lernen diese sehr verschrobenen, aber sehr, sehr liebenswerten Menschen kennen. Aber gleichzeitig, während wir sie kennenlernen, wie sie um ihr Leben ringen und mit dem Leben ringen und mit der Liebe ringen, soll dort in diesem Gebiet eine riesige Gaspipeline gebaut werden. Quer durch ein Naturschutzgebiet, durch das Gebiet, wo mehrere indigene Völker leben. Und das ist natürlich ein Grund, sich für die einige Mitarbeiter des Senders auch zu politisieren und gegen diese Pipeline Stellung zu beziehen. Und dann ist da ja noch eine berühmte Expedition, die vor 50 Jahren stattgefunden hat und bei der 3 Männer ums Leben kamen. Und das ist nämlich eine Hörbuchproduktion, gab es über diese Expedition, die Gwen dazu gebracht hat, überhaupt zu diesem Sender zu kommen. Also ein wirklich toller Roman, wunderbar erzählt, zum Lachen, es geht einem auch sehr ans Herz und ich finde, man taucht so wirklich ein in diesen kargen, irgendwie unwirklichen Ort, der einem aber nach der Lektüre wunderschön vorkommt.
Ja, das klingt wirklich wunderbar. Hast du es 2010 schon gelesen?
Ganz genau, ich habe es 2010 schon gelesen und jetzt kann ich Ihnen mal was erzählen. Also Sie merken, auch wir sind vollkommen fehlerbehaftet, also weit weg von unfehlbar. Ich habe nämlich gesehen in der Vorschau, dass es einen neuen Roman, wie ich dachte, von Elizabeth Hay gibt und dachte, wow, ich fand Nachtradio so toll. Ich muss das unbedingt haben und habe es mir dann bestellt und merkte so beim Lesen, irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor. Dann guckte ich nochmal nach und ja, da stand es auch ganz klein. Der Roman erschien 2010 schon mal unter dem Titel Nachtradio.
Ja, ich meine, es sind trotzdem 15 Jahre. Da kann man ja auch einiges vergessen.
Ja, aber Gott sei Dank konnte ich mich noch erinnern. Also zum Glück wusste ich so ungefähr wenigstens noch, dass ich es schon mal gelesen hatte.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass es wieder gibt und es wieder unter die Leute bringen zu können, weil es lohnt sich.
Ja, schön, wenn Bücher nochmal eine zweite Chance bekommen.
Auf jeden Fall, ja. Das ist, nun, da ist ja Daniel Kamper bekannt dafür, finde ich. Der gräbt ja immer wieder Sachen aus, von denen er so überzeugt war und bringt sie einfach nochmal raus, egal ob das jetzt so wirtschaftlich so vernünftig ist oder nicht. Ist wirklich eben hoch anzurechnen. Ja,
richtig toll. Mein nächstes Buch, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Von Dimitri.
Ja, du bist großer Fan, ne?
Ja, Mann, er schreibt so unglaublich unterhaltsam, aber auch irgendwie rührend. Und
ich finde auch witzig, oder?
Ja, total. Also der hat wirklich einen ganz besonderen, tollen Ton. Ich habe seinen Vorgänger, eine Formalie in Kiew, schon geliebt. Und das ist quasi der Nachfolger. In eine Formalie in Kiew will der Ich-Erzähler die deutsche Staatsangehörigkeit annehmen. Und dafür muss er nur mal kurz nach Kiew, in die Ukraine, für eine kleine Formalie. Aber es ist so ein bisschen wie Asterix und Kleopatra, als er im Irrenhaus Passierschein 38 bekommen muss. So, das fand ich wunderbar. Und jetzt begegnet man dem Ich-Erzähler wieder. Seine Eltern sind in Russland geboren und groß geworden, dann in die Ukraine gezogen und nun wohnen sie seit vielen Jahrzehnten in Leipzig. Und dort haben sie auch einen russischen Delikatessenladen gehabt und naja, es ist ganz aktuell. Russland ist in die Ukraine eingefallen und es ist das Thema, wie schon zum Beispiel zu Corona-Zeiten, wenn man sich auf einmal in der Familie nicht ganz einig ist in den politischen Ansichten. Die Mutter, also der Vater und der Sohn sagen, ach man, schrecklich, was da passiert. Und die Mutter sagt, das ist doch richtig. Und wie geht man damit um? Viele Familien entzweien sich dann, aber der junge Mann weiß, nee, das ist es irgendwie nicht. Und versucht nur mit ihr da sich eins zu werden. Und er wird auch während des Krieges nach Kiew reisen. Also ein Bericht von der Front quasi. Und das ist wirklich wieder ganz wunderbar erzählt. Ein schmales Buch, aber wirklich jede Seite ganz wunderbar. Man kann beide Bücher unabhängig voneinander lesen, aber wenn Sie Lust haben auf osteuropäische Literatur, das ist ja so ein ganz spezieller Ton, empfehle ich Ihnen, eigentlich beide Bücher zu lesen. Zuerst eine Formalie in Kiew, Passierschein 38, und danach dann die russischen Spezialitäten.
Ja, das klingt wunderbar. Ich habe nur die Formalie in Kiew gelesen und mochte das auch sehr, sehr gerne. Mhm. Aber da muss ich mal zu den Spezialitäten greifen. Ja. Vor allem, jetzt wundern Sie sich bestimmt und denken, komisch, in jedem Podcast kam doch noch der Hinweis auf das Must-Read. Warum diesmal nicht? Tja, jetzt kommt es. Wir wollten Sie mal ein bisschen auf die Folter spannen. Unser Must-Read im wonnigen Monat Mai ist ein wirklich praller, wunderbarer Roman, der ein bisschen genresprengend ist. Das Ministerium der Zeit heißt der, Kellyanne Bradley hat es geschrieben und da sind wir eigentlich in unserer ganzen Besetzung extrem überzeugt. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es um Zeitreisen geht, werden Sie wahrscheinlich sofort den Podcast ausschalten, aber bitte, bitte machen Sie es nicht. Sie sollten zu diesem Buch greifen und ich werde nichts mehr erzählen. Es ist ein pures Lesevergnügen. Wie gesagt, es geht um Zeitreisen, es ist eine Liebesgeschichte, es ist voller Action irgendwie auch, es ist, hat Witz, es ist wirklich ein pralles und ganz wunderbares Lesevergnügen. Es ist eine Mischung aus Romanze, Expeditionsroman, Science-Fiction-Thriller. Also, Sie müssen vorbeikommen, in dieses Buch einen Blick werfen und werden es danach zur Kasse tragen. Also wir sind uns da ganz sicher, weil wenn Sie einmal angefangen haben, Sie können nicht aufhören.
Und Sie erinnern sich ja vielleicht auch alle an Babel.
Oh
das
ja.
Das war ja auch erstmal, dass man vielleicht drauf guckt und denkt, oh, Fantasy-Elemente. Mhm. Mhm. Und dann haben wir ja wirklich lauter begeisterte Rückmeldungen erhalten. Also wenn Sie Zeitreisen nicht mögen, ist das Ihr Buch.
Auf jeden Fall. Hören Sie auf uns. Vertrauen Sie uns. Und damit entlassen wir Sie in den Mai. Ich hoffe, Sie haben wunderbare Dinge vor sich, genießen diesen Monat sehr. Ich hoffe, er wird voller Wonnen für Sie sein. Und damit sage ich, Katja, hast du noch einen Wunsch?
An den Mai?
An mich vielleicht auch.
Dass er sonnig und warm, aber auch mit Regen ist, damit die Natur weiter so wunderbar gedeiht.
Das ist, Frau Schneider, immer ausgewogen. Bewundernswert. Einen schönen Mai und wir hören uns wieder. Wir hätten natürlich vorher schon mal auf den Datum gucken können. Wir hören uns wieder am
1. Juni.
Am 1. Juni.
Potzblitz.
Potzblitz. Wir wünschen Ihnen eine tolle Zeit. Bis dann. Ciao.
Bis dann.